Of passion, fears are few.
Hallöchen. Neue
Hallöchen
Folge
zusammen.
Gründerroulette. Jawohl. Hi Frank. Ich hoffe, dir
Hi,
geht's
Murphy.
Gut.
Ja, mir geht's soweit ganz gut, ja.
Schön.
So, ich meine, der Herbst zieht ein, so das erste kleine Schnüpfchen kommt, ne? Und das bleibt ja nicht aus. Aber ansonsten geht's gut.
Super. Ja, dann würde ich sagen, heute machen wir mal ohne Vorspiel, oder? Wir starten einfach mal direkt rein ins Gründerroulette. Und da du letztes Mal angefangen hast, würde ich einfach mal loslegen.
Ja,
und zwar
10 Minuten
kennst
Zeit.
Du die Person Philipp Plein.
Schon mal gehört, ja.
Philipp Plein ist eine Modemarke.
Mhm.
Und zwar eine Modemarke für Leute, denen Gucci zu billig ist. Ich habe mal geguckt, was so ein T-Shirt da kostet. So ein Philipp Plein T-Shirt aus Baumwolle, bestickt, nichts großartig, ne, irgendwie krasse Seide oder was weiß ich. Einfach Baumwoll-T-Shirt, kostet 900 Euro. Und
Schnäppchen.
Ja, Jacken und sowas gibt es dann für 12.000, Sneaker für 2.000 und so weiter. Also die Kategorie, da sprechen wir hier. Und ich würde dir einfach mal kurz die Geschichte von Philipp Plein erzählen, weil der Typ ist ein bisschen weird. Es geht mir auch weniger um den Typ als um die Geschichte, die er erlebt hat, weil ich da gern mit dir im Anschluss drüber reden würde, was du aus dieser Geschichte ziehst, was das Thema Selbstständigkeit angeht, weil ich das sehr exemplarisch finde, wie das Ganze so verlaufen ist bei dem.
Mhm.
Und zwar hat er angefangen, Möbel zu bauen und Möbel zu verkaufen und ist damit dann mit so einem alten Van, hat er ihn vollgepackt mit seinen Möbeln und ist dann zu Messen gefahren. Und auf diesen Messen wurde er dann irgendwann angesprochen, also war so semi-erfolgreich, ne, wurde irgendwann angesprochen von einem Japaner. Und der Japaner hat bei Swarovski gearbeitet, also diese, ne, Kristall- und Schmuck-Firma. Und der wollte mit dem irgendwie zusammenarbeiten und Philipp Plein hat sich gedacht, nee, ey, gar keinen Bock und nee, bloß weg und hat den immer abgewimmelt. Und der war wirklich dann bei mehreren Messen auch da und ging dem immer so ein bisschen auf den Sack. Und irgendwann hat der Typ dann bei ihm zu Hause geklingelt, also der Typ von Swarovski, und hat gesagt, ey, wir müssen was machen, wir müssen irgendwie eine Kooperation machen. Und da hat der wirklich widerwillig, hat Philipp Plein sich dann kleinschlagen lassen und gesagt, okay, alles klar, wir machen was. Und das war dann eine Bestickung von so einem Kristall-Diamant-Totenkopf auf ein Kissen aus seinem Sortiment. Noch nichts großartig passiert. Er ist dann mit diesen Möbeln weiterhin auf die Messen gefahren und hatte dann einen neuen Kleiderständer in seinem Möbelsortiment und auch dieses bestickte Kissen. Da hat sich aber niemand so wirklich für interessiert. Allerdings hat er dann diesen Diamant-Totenkopf auch auf eine Lederjacke gestickt. Und die Lederjacke hat er praktisch nur, um zu zeigen, dass das ein Kleiderständer ist, an diesen Kleiderständer gehangen.
Ende vom Lied war. Mit so Swarovski-Stein, ja?
Mit so Swarovski-Stein, genau. Ende vom Lied war, dass auf dieser Messe sich nach wie vor niemand großartig für die Möbel interessiert hat, aber alle gefragt haben, was denn diese Jacke kosten würde. Und Philipp Plein sagt die ganze Zeit, die ist nicht zu verkaufen und was weiß ich und bla bla bla, weil es geht hier um den Kleiderständer. Ich will nur zeigen, dass das hier ein Kleiderständer ist und deswegen hängt diese Jacke da. Und es ging dann aber den ganzen Tag so schlimm daher, dass Leute ihn wegen dieser Jacke genervt haben und die Preise immer absurder wurden, dass Leute mehrere tausend Euro für diese Jacke geboten haben. Dass dann am Ende er diese Jacke wirklich an jemand verkauft hat und dann gedacht hat, okay, krass, was ist denn hier los? Und so ging das dann praktisch los, dass Philipp Plein angefangen hat, Mode zu designen, die halt absurd teuer ist. Und jetzt inzwischen hat Philipp Plein ein Nettovermögen von geschätzten 800 Millionen Euro. Genau. Und ja, hat sich in Bel Air so eine riesen Villa gekauft. Und was weiß ich, ist einer der reichsten Menschen der Welt.
Ja, ja. Du hättest schon was zu sagen oder hast du noch einen
Opener? Ja, genau. Sag mal gern was dazu. Würde mich mal einfach frei raus interessieren, was du denkst.
Ja, du hast ja gesagt, im Grunde genommen so ein exemplarischer Weg. Was kann man daraus ableiten als Gründer? Erstmal kann man natürlich ableiten, dass Netzwerken eine gute Sache ist, ne? Also, oder beziehungsweise das Netzwerk oder auch Kooperationen tatsächlich entscheidend sein können, auch für den Erfolg. Ich glaube, das ist schon mal wichtig, ne? Rausgehen, Netzwerken, gucken, ob man mit wem zusammen was machen kann. Dabei sage ich nicht, mit wem zusammen ein Unternehmen gründen. Da kann ich auch nochmal was zu sagen. Da bin ich eher weg von, im Team zu gründen. Also so die drei BWLer zusammen oder drei Ingenieure zusammen was gründen, oder bin ich eher weg von. Aber so Netzwerken, Kooperationen, das ist schon eine spannende Sache. Und was halt auf jeden Fall ist, was ich auch aus meiner Selbstständigkeit sagen kann, ist, heute nach 16 Jahren sitze ich hier auch und mache mit dir einen Podcast, da hätte ich vor 16 Jahren noch nicht dran gedacht, wie sich das Ganze entwickelt. Dass man als Gründer und als Selbstständiger auch immer auf dem Schirm haben muss, dass die Dinge sich entwickeln und dass Chancen und Möglichkeiten einem geboten werden, die man natürlich dann aber auch erkennen muss und wahrnehmen muss. Und das finde ich auch das Geile an der Story, auch wieder dieses Ego-Ding, ne? Nicht an dem Ego festhalten, sondern merkt, wenn der Markt was anderes von einem möchte, als man selber sich so vorgestellt hat, vielleicht mit seinem Herzensbusiness oder wie auch immer, dass man sich darauf einlässt. Also, dass so ein Change kommt. Und wenn man sich da als selbstständiger Gründer schafft, darauf einzustellen, dass das passiert. Ich fange erstmal an und es muss gut sein, es muss geplant sein, es muss gut vorbereitet sein. Das ist auch das, wofür wir stehen bei I Hate My Job. Geht es ja vor allem auch darum, erfolgreicher zu starten, erfolgreicher in der Selbstständigkeit, vor allem durch eine gute Vorbereitung. Ne? Finanziell mal alles durchzuplanen, die Geschäftsidee entsprechend aufzubauen, ne? Das Geschäftsmodell zu entwickeln, damit man nicht halt nur so Try and Error hat. Aber trotzdem sage ich immer, eins der wichtigsten Dinge als Selbstständiger und Gründer oder Eigenschaft ist es, flexibel zu sein, auf Herausforderungen und Probleme zu reagieren. Und ich sage ja auch immer, echt eigenes Ego. Weg damit, ja, immer die Kundenbrille auf. Und wenn einem halt der Markt suggeriert, hier ist was, da kannst du was draus machen, dann erkenne das und geh mit diesem Flow. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Philipp Plein letztendlich ja so erfolgreich gemacht hat, zu erkennen, dass das, was er könnte jetzt auch sagen, ey, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf auf die Scheiße, irgendwelche Klamotten jetzt irgendwie so herzustellen und ich bleib bei meinen Möbeln. Aber anscheinend ist das mit den Möbeln halt nicht so erfolgreich gewesen, zumindest nur bis zu einem gewissen Grad. Und die Chancen zu erkennen und zu sagen, ey, geil, der Markt will anscheinend, dass ich solche Jacken, Klamotten oder sonst irgendwas herstelle, dann übertreibe ich das Ganze, überspitze jetzt mal und es funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Coole an der Geschichte und dass man sich vom Mindset her und so weiter darauf einstellt, da werden ganz viele Möglichkeiten und Chancen kommen, wenn man erstmal losgeht, wenn man Netzwerk, wenn man mit seinem Thema irgendwo ist und startet und auch erfolgreich aufbaut, aber irgendwann wird es mal was geben, wo eine Weiche gestellt wird. Wie gehe ich weiter? Und das haben wir ja auch immer wieder, ja, dass wir sagen, war das jetzt richtig so? Oder machen wir das, ändern wir das nochmal? Wie ist der Markt? Was fordert der Markt? Wie muss das Angebot angepasst werden? Und dadurch entstehen wir gerade mit KI und Tools und Anwendungen wieder ganz neue Geschäftsmodelle, Möglichkeiten. Und das ist ganz wichtig, da mit diesem Flow zu gehen. Das finde ich das Coole an der Geschichte. Oder auch das Exemplarische letztendlich, ne?
Voll, genau darauf wollte ich auch hinaus. Also das finde ich nämlich daran so geil. Und der Twist ist, heutzutage ist sogar seine Möbelfirma erfolgreich. Die gibt's immer noch, International AG heißt die. Super erfolgreich, Schweizer Luxusmöbel, ne? Und da steht jetzt natürlich der Name dahinter, der das Ganze natürlich pusht. Und das ist so der Twist so ein bisschen, dass jetzt die Möbelgeschichte auch mega erfolgreich ist. Und ja, ich kann das nur bestätigen, was du sagst, weil das war auch meine Erfahrung der Selbstständigkeit. Ich habe angefangen mit 1:1 Bandcoaching über Zoom. Das war meine Geschäftsidee. Am Ende habe ich Interviewkoordination für große Major-Bands gemacht, was ich am Anfang niemals gedacht hätte. Und es war auch nicht meine Absicht, dort zu landen, sondern es haben sich einfach Optionen und Chancen aufgetan auf diesem Weg, die ich dann ergriffen habe. Und dann am Ende war ich dann plötzlich auf Festivals unterwegs und habe irgendwelche Interviewtermine koordiniert für größere Bands und hatte da eine coole Möglichkeit, so ein bisschen rumzukommen, was ich vorher wirklich nie im Leben gedacht hätte und auch überhaupt nicht geplant habe. Ne?
Ja, genau. Aber das passiert halt auch nur, wenn man halt letztendlich mit seinem eigenen Business und auch, ich sag mal so, zum gewissen Grad funktionierenden Business halt losrennt und aufgrund dieser Situation auch erst dann auf diesem Niveau, aufgrund dieser Voraussetzung erst dann andere Leute trifft, wo wieder einen andere Chancen geboten werden. Also es ist schon, jetzt kann man ja sagen, okay, dann kann ich ja einfach starten mit irgendeinem Scheiß und ich warte einfach, bis irgendwas passiert. Das wird dann auch nicht passieren. Ja? Ja. Also man muss schon irgendwo da sein, man muss auch schon was geschaffen haben, man muss auch schon, aber trotzdem muss man dann auf dieser Reise, je nachdem, wo man sich dann befindet, dann auf welchem Niveau, Plateau, trotzdem dann halt diese neuen Chancen wahrnehmen, die auch dann manchmal, wie bei Philipp Lein, das zeigt das ja, die dann bedeuten, oder wie bei mir ja auch letztendlich, ne? Also ich habe jetzt ein ganz anderes Business als damals, aber dieses Gründungsberatungsbusiness ist letztendlich auch durch meinen Werdegang entstanden. So, ne? Ich meine, ich habe, der Wecker geht, ich dachte schon, mich ruft einer an hier. ist dadurch entstanden, dass ich Betriebswirtschaftslehre studiert habe, mein Diplomkaufmann gemacht habe, ne, auch im Bereich Marketing. Ich habe ja vorher auch Werbekaufmann gemacht, wollte aber dann nicht in die Agentur. Habe dann gesagt, ey, Musik ist irgendwie mein Faible. Ich habe das Schlagzeugspielen entdeckt und habe dann eher so ein bisschen so als Unternehmer dann so eine Musikschule für Rock-Pop gegründet. Ja, erst in so einem Franchise-System, dann habe ich die Marke selber dann weiter aufgebaut. Und da sind dann plötzlich viele auf mich zugekommen, hey, du bist irgendwie nicht der typische Schulleiter, du machst das irgendwie ein bisschen so, ein bisschen mehr unternehmerisch und so weiter. Dann habe ich angefangen, ne, einige Musiker, Lehrer und so weiter wollten dann Feedbacks, wollten von mir Empfehlungen haben, Hilfe haben. Dann habe ich gemerkt, das macht mir total Bock, anderen denen jetzt zu helfen. Und schon bin ich auch in so eine Rolle reingekommen letztendlich so. Ne? So, und dann habe ich ja dann in der GmbH, war ich ja quasi so Juniorchef als Gesellschaft. Dann habe ich das Ganze gelernt, wie das Ganze geht und weiterentwickelt. Naja, und heute sitze ich da, wo ich bin. Also auch hier die Chancen, dadurch, dass ich mit meiner Musikschule da war, hat sich auch wiederum was ergeben, was ich jetzt dann weiterentwickelt und weiterentwickelt habe und heute letztendlich was anderes mache, als ich gestartet bin. Trotzdem habe ich die Musikschule 10 Jahre erfolgreich aufgebaut und dann entsprechend erfolgreich verkauft. Also das ist schon im Prinzip genau das, wo es manchmal drum geht. Ne? Yes. Das kann passieren. Geil.
Cool. Dann freue ich mich auf dein Thema.
ganz witzig. Also nochmal für alle, die jetzt das vielleicht, Ich hoffe ja nicht, aber vielleicht zum ersten Mal hören. Gründerroulette ist halt so, wir bringen jeweils ein Thema mit, wovon der andere nichts weiß. Das heißt also, das ist nicht abgesprochen oder aufeinander abgestimmt. Aber irgendwie schon ganz witzig, was ich jetzt vielleicht für ein Thema habe. Viele Gründer kommen doch in so einer Vorgründungsphase oder in der Gründungsphase so rüber mit der Angst vor der Konkurrenz. Da wollte ich mir mit dir mal so ein bisschen drüber diskutieren in den nächsten Minuten. Also so ein bisschen so die Angst vor der Konkurrenz. Was ist das eigentlich? Ist die begründet? Ist die eigentlich vielfach begründet? Muss man Angst vor der ganzen Konkurrenz da draußen haben? Ja, viele sagen, gerade ich sag mal so im Coaching-Experten-Business, ne, auch Therapeuten-Business, ich meine, also es ist ja so leicht zu sagen, ganz ehrlich, what the fuck soll ich jetzt hier noch machen oder überhaupt antreten? Wofür soll ich überhaupt noch antreten? Da gibt's doch genug Leute da draußen. Ja, Mann, es ist 2024, im Expertenbusiness ist einiges los, ganz klar. Also liegt es doch nahe zu sagen, ja, lohnt sich das überhaupt für mich? Es gibt doch schon so viel da draußen. Wie geht man mit dieser Sorge um? Sollte man dann tatsächlich alles hinschmeißen und sagen, ja tatsächlich, es gibt schon so viel, macht überhaupt keinen Sinn, dass du antrittst? Oder was ist vielleicht auch ein bisschen das Mindset, worauf ich natürlich auch hinaus will? Ne? Also schon mal vorweggenommen, ich sage mal, es gibt ganz wenige, würde ich jetzt mal sagen, also ich würde sagen, es gibt wenig Nischen oder Situationen, wo diese Angst begründet ist. Das müssten aber dann so kleine Nischen sein, wo im Grunde genommen nur ganz wenige Anbieter überhaupt einigermaßen profitabel überleben können. Aber ganz ehrlich, die meisten Gründer und Selbstständigen, die ich auch so begleite, sind doch auch in Märkten tätig, die schon definitiv nicht so klein sind, dass da nur ein Anbieter vielleicht möglich ist. Also da muss man ja aufpassen. Also ne, mein cooles Marketingbuch hier, dieses One-Page-Marketing-Plan, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da steht drin, ne, welche Nische sucht man. Und da sagt er halt, also auf Englisch, man sucht halt Nische, One Inch wide and a mile deep. Ne, da frage ich mich mal, was heißt das? Also das soll ja genau heißen, dass das eine sehr abgegrenzte Nische ist, eine kleine Nische, aber a mile deep soll heißen, dass die tief genug ist, also dass genügend Potenzial da ist, um natürlich erfolgreich zu sein. Wenn du natürlich eine Inch wide and Inch deep, dann hast du natürlich eine Nische, die überhaupt nicht profitabel ist. Also wenn das mal die Voraussetzung jetzt mal ist, ne, an Inch wide and a mile deep, also das heißt, du bist gut positioniert, du bist spitz positioniert, aber auch in einem Markt, wo genug los ist, da würde ich mal sagen, ist es zumindest unbegründet, dass nur ganz wenige Anbieter da überleben können. Aber trotzdem ist es ja so, es gibt so starke Anbieter da draußen, die machen schon seit Jahren so geiles Marketing, haben schon so ein fettes Stück vom Kuchen sich einverleibt. Also was kann man da überhaupt als Gründer, ja, wie kommt man da so mit klar? Wie kann man da so rangehen? Ist jetzt gar nicht so, also, oder wie hast du dich gefühlt? Aber wohl bei dir muss ich sagen, du bist natürlich genau derjenige, der extrem spitz mit dem Thema positioniert war, ne? Du bist genau natürlich mit dem Thema, also Bandcoaching, ja, auch in der Form, wie du es betrieben hast, ist wahrscheinlich noch nicht so etabliert und da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, die das machen, oder? Oder gemacht haben.
Genau, also der Markt war erstens, also ich hatte ganz andere Ängste, weil der Markt war gar nicht so groß. Es gab Bandcoaches vorher schon, aber die waren dann eben breit positioniert. Und ich hatte ja explizit eben keinen Bock, irgendeine Schlagertruppe zu betreuen, sondern ich kannte mich halt aus in Hardcore- und Heavy-Metal-Subkultur. Und das war meine Passion, meine Leidenschaft und deswegen wollte ich auch nur diese Bands coachen. Das ist ein sehr spitzer Markt gewesen, auch ein Markt, in dem nicht unbedingt a mile deep war, sondern vielleicht nur half a mile deep. und das war eher die Schwierigkeit bei mir.
Obwohl der Markt ist schon a mile deep, also Musikermarkt ist ja schon a mile deep.
Ja.
Aber die Bereitschaft für professionelle Dienstleistungen zu zahlen, die ist absolut natürlich bei vielen Musikern, die ist eher in Inch-Deep, ja.
Das stimmt. Da haben wir beide auf jeden Fall unsere Erfahrungen gemacht. Genau, zu deiner Frage, ich finde, das hat zwei Aspekte, diese Frage, und wie man auch dieser Angst so ein bisschen begegnen kann. Ich denke, die erste Methode ist, und da muss ich irgendwie an so ein plakatives Fußballinterview denken, wo der Spieler gefragt wird, ja, nächste Woche geht's jetzt gegen die Bayern, die haben seit 10 Spielen nicht mehr verloren, weil was machen sie jetzt, um sich auf das Spiel vorzubereiten? Und dann kommt halt so die plakative Antwort, ja, wir müssen auf uns schauen, wir müssen einfach gucken, dass wir unser Spiel durchbringen und uns nicht auf die Bayern konzentrieren und so. Aber im Endeffekt ist es in der Selbstständigkeit genauso, auch wenn das so abgegriffen klingt. Du musst dich auf dein Business konzentrieren, es macht höchstens analytisch und nicht emotional Sinn, sich die Konkurrenz anzuschauen. Was macht die richtig, was macht die falsch, was kann ich daraus für mein Business letztendlich lernen? Es macht aber keinen Sinn, darauf zu achten und die Konkurrenz so zu analysieren, dass einen das emotional betrifft und man sagt, ey, ich habe sowieso keine Chance, wenn die hier den Markt so dominieren. Und was ich ganz wichtig finde, wie man ganz gut mit der Angst klarkommen kann, ist, dass man, selbst wenn man ähnlich positioniert ist, wie bereits jemand, der an dem Markt Bestand hat und schon auch gut dasteht, man wird immer eine leicht andere Positionierung haben, einfach durch seine Persönlichkeit. Gerade da, wenn ihr diesen Podcast hört, jetzt gerade wenn du diesen Podcast hörst, dann bedenkst du vermutlich eine Selbstständigkeit in dem Bereich Dienstleistung, Coach, Berater und so weiter. Gerade in diesen Bereichen ist die Persönlichkeit ja super entscheidend. Das heißt, allein dadurch bist du spezialisiert und bist schon spitzer positioniert und kannst eben auch deinen eigenen Weg gehen und dir sicher sein, dass du auch die Leute anziehst, die deine Werte, die du nach außen vertrittst, auch vertreten. Und die, die deine Werte vertreten, werden sicher nicht bei einem Konkurrenten landen, der andere Werte vertritt. Und ich finde, das hilft enorm. Also auch dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass man Leute anzieht, mit denen man gern zusammenarbeitet, hilft enorm mit diesen Konkurrenzdruck, insofern der überhaupt da ist, klarzukommen, ne?
Mhm. Ah, du hast schon, ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, zum Beispiel auch Abgrenzungen auch über die Werte, ne? Sehr schön schon aufgegriffen, ne? Also ganz klar. Also muss ich ja zumindest klar machen, natürlich gibt es dann da, also wenn man nicht antritt, ist ja klar, dass der Kuchen sich verteilt. Aber wenn man antritt, dann tritt man ja an, um sich auch ein Stück zu erarbeiten von diesem Kuchen. Und der Markt ändert sich ja auch. Ich meine, man muss sich ja nur mal andere Märkte anschauen, auch wie der Automobilmarkt oder so. Also dann sagt man ihm, ja, brauchst du gegen Mercedes nicht antreten oder wie oder was so. Ne? Nee, es gibt ja auch andere Modelle in anderen Segmenten und so weiter, auch preislich. Also es gibt so viele verschiedene Unterschiede, auch in Angeboten, dass man im gleichen Segment sich ja auch abgrenzt. Also vor allen Dingen, du hast es völlig richtig gesagt, es geht darum, sich auf die eigene Sichtbarkeit erstmal zu konzentrieren und das Game zu spielen, weil es kennt einen ja erstmal keiner, ja. Und das ist die Challenge, die Hauptchallenge, um die man sich kümmern sollte und gar nicht so nach rechts und links zu schauen. Natürlich sollte man den Markt kennen, natürlich sollte man seine Mitbewerber kennen, aber es geht vor allem darum, sich da auf sich selbst zu fokussieren. Und zu schauen, was kann ich tun, damit ich bei diesem Publikum sichtbarer bin. Und dann gibt es ja immer wieder Menschen, die halt kaufen möchten, kaufbereit sind. Und wenn man halt sichtbarer wird, dann ist halt nicht immer nur die eine Automarke das Entscheidende, jetzt mal nur ne, bildlich, sondern der eine Anbieter, Coaching-Anbieter ja, der ja immer offensichtlicher alles abgreift. Nee, wenn ich ja es geschafft habe, ein bisschen die Sichtbarkeit zu bekommen, dann steht halt irgendwann mal einer da, der sagt, da oder da. So, und irgendwann taucht halt mal jemand auf, wo du es auch schon gesagt, gerade Abgrenzung über die eigenen Werte und so weiter. Und ich folge jetzt auch so einem, seit einiger Zeit so einem englischen Coach für auch so Online-Coaches, Online-Business, der hat auch gesagt, die Leute kaufen, am Ende kaufen die Leute auch den Coach selbst. So, ne? Also die Leute kaufen ja auch den Coach selbst. Ich meine, ist klar, aber es fand ich nochmal so schön, dass er es nochmal so klar gemacht hat. Und darum geht es halt so. Und dann gibt es irgendwann den Menschen, der sagt, geil, dass ich auch den anderen gefunden habe, weil den finde ich eigentlich viel, viel netter, sympathischer und irgendwie passt der viel mehr zu mir. Und darum geht es, sich darauf zu konzentrieren. Und dann wird die Verteilung dieses Kuchens auch, je mehr ich sichtbar bin, je mehr ich mich auf mich konzentriere, je mehr ich mich auch über die Werte, über anderes Angebot, über halt diesen USP, ja, dem, was man immer so schön sagt, ja, über so Alleinstellungsmerkmale positioniere oder weil ich es einfach anders mache, ja. Gibt auch so schöne Beispiele wie diesen einen, wie Einhorn, ne, dieser Kondomhersteller, der im Grunde genommen es geschafft hat, einfach ein langweiliges Produkt wieder so erfolgreich zu machen als Startup, indem er das, ich sag jetzt mal langweilig Produkt nicht in der Verwendung, aber ein altes, langweiliges Produkt wie Kondome und so Hygieneartikel, einfach nur deswegen so erfolgreich aufmacht, weil er einfach das drumherum, die Verpackung geändert hat und spannend gemacht hat. Ja, er hat einfach, Kondomverpackungen wie eine Chipstüte aussehen lassen, cool bedruckt mit coolen Comic und coolen Sprüchen und schon haben die Leute die Dinger gekauft wie halt Chipstüten, so ungefähr. Und ja, und das zeigt es doch, ne? Also selbst ein gleiches Produkt am Ende anders verpackt, anders vermarktet, kann sehr erfolgreich sein. Also Konzentration hat hier gerade gebimmelt, Konzentration auf sich, auf die eigene Sichtbarkeit, was kann ich tun, Hausaufgaben machen, Abgrenzung über Werte, Abgrenzung auch über Alleinstellungsmerkmale, Dinge vielleicht einfach nur anders machen. Ja, anderer Preis, anderes Angebot, irgendwie anders machen, der andere ist sehr erfolgreich, macht 1:1, ich mache irgendwie eine coole Gruppe, Community, umgekehrt, keine Ahnung was. Das ist das, auf was man sich konzentrieren sollte. Und wenn man seine Arbeit gut macht und auch vor allen Dingen im Coaching, aber dafür stehe ich immer, auch wirklich ein Experte ist in dem, was man da tut, wenn man Ahnung hat von dem, was man da tut, nicht nur einfach nur auf so einen Zug aufspringen, ich will jetzt auch irgendwie ein Coach sein, keine Ahnung was, aber ich mache einfach irgendwas, das wird nicht funktionieren. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass man keine Angst auch als Neuling vor den Großen haben muss, weil man natürlich ja auch klein anfängt. Ne? Dann kommt der erste Kunde, der zweite und dann, man wird nicht gleich ein Millionen-Business haben. Ne? Das ist ja auch nicht der Weg eines Gründers. Ne? Man fängt ja erstmal von unten an und dann muss man sich das halt langsam peu à peu erkämpfen und aufbauen. Ne? Und da sind alle Möglichkeiten da. Und das zeigt auch der Markt immer. Es kommen immer wieder neue Anbieter, die plötzlich wie aus dem Nix irgendwie auftauchen und es schaffen, wieder einen ordentlichen Kuchen, ordentliches Stück vom Kuchen wieder irgendwie einzuverleiben. Ne?
Ja, genau. Und wenn wir von
die Chance hat jeder.
Absolut. Und wenn wir von Werten sprechen, ne, ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Podcast schon mal die Story erzählt habe, wie ich eigentlich damals bei dir gebucht habe, weil ich ja auch mal Kunde bei dir war. Und ja, das ist genau die Situation gewesen. Du warst an einem Markt und wir sind jetzt an einem Markt. Da gibt's viele. Es gibt viele Gründungsberater. Es gibt viele sehr erfolgreiche mit krassen Referenzen, wo ich damals auch sagen musste, okay, krass, wenn ich da lande, krass, der hat so viele Leute erfolgreich gemacht und zur erfolgreichen Gründung begleitet, mega, dann wirst du es bestimmt erfolgsversprechen. Aber ich wollte nicht zu jemandem, der mit der Rolex in die Kamera wedelt und sagt, ey, du Six Figures und bla 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 und auch diese diese Narrative immer bedient, du willst endlich frei sein und bla 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 und, ne, und diese maskuline Macher. Scheiße, also es ist, finde ich, einfach meine persönliche Meinung, sorry, ist einfach nicht mein Ding. Und da war dein Ansatz halt viel cooler. Und das ist ja auch was, was wir bis heute vertreten. Sicher gründen, schlau gründen, vernünftig gründen, einfach da Know-how haben, wie man damit umgeht mit den eigenen Ängsten und einfach so ein realistisches No-Bullshit-Bild von der Selbstständigkeit. Ja. Und genau damit wollen wir ja auch euch ansprechen, die jetzt diesen Podcast hören. Und genau deswegen sind Leute bei uns in der Community und schätzen die Arbeit, die wir mit denen dort machen, weil da eben unser Fokus drauf liegt, im Gegensatz zu Mitbewerbern, die dann eher den Fokus darauf legen, wie man an die Rolex kommt oder so.
Genau. Und das hat ja auch seine Berechtigung, ne? So, das darf man auch gar nicht sagen. Es hat seine Berechtigung, ne? Wer auch Bock darauf hat und sich von diesem Wertesystem halt anzieht, der ist ja auch genau richtig da. Und wer sich halt durch unser Wertesystem anzieht, der ist halt bei uns aufgehoben. Und darum, das ist ja genau das Thema, ne? Also und alles hat seine Berechtigung, ja. Und wenn dir das halt auch wichtig ist, je nachdem, welche Werte und so weiter, so suchen Kunden auf jeden Fall ihre Angebote aus. Ja? Also natürlich Qualität und so weiter, aber auch vor allem, die müssen sich angezogen fühlen. Ne? Am Ende kauft man den Coach, das Wertesystem. Und das ist was ganz Wichtiges auch im Marketing letztendlich auch zu tun. Das ist ja das, was man immer sagt, so authentisch sein und so weiter und dieser ganze Kram. Und das heißt ja nichts anderes, wenn man authentisch ist, dass man ja seine Werte zeigt, sein wahres Ich zeigt. Und das ist halt so wichtig. Ja. Gut, Zeit ist schon längst rum. Ich würde sagen, zwei spannende Themen, ganz klar. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Bei Spotify, bei Apple, wo auch immer du uns bewerten kannst, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Und wenn du sagst, ey, das klingt schon echt super, was ihr da so erzählt. Ich habe auch Lust, mein Business aufzubauen. Ich weiß noch nicht genau was. Egal, wir sind ja genau dafür da, dir zu helfen. Was es genau am Ende sein kann, ja, also von der Ideenentwicklung dann auch dann wirklich das dann richtig formal dann auch zu gründen und die ersten Kunden zu gewinnen. Und wenn du Lust hast, diesen Weg nicht alleine zu bestreiten, dann siehst du in den Shownotes da, Link, komm in unsere Community, die wir auf School betreiben, I Hate My Job Community, und dort haben wir quasi den Weg vorgegeben, wie du erfolgreich dich in die Selbstständigkeit reinbegibst, ne, dein erstes Unternehmen gründest. Also von daher, komm zu uns in die Community, wenn du das Ganze nicht alleine machen möchtest.
Yes, ich freue mich schon drauf, dich dort zu sehen und würde sagen, bis zur nächsten Woche dann. Ciao, ciao.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Hold this down and face the fear, shedding every frown. Sing those as they die, fishing in every sound. Cause in the state of dreams, take a bite of the shroud. I hate my job, but they show me the way. Frank and Murphy keep the worries at bay. I hate my job, no more drowning today. They lift me up and leave me to say. Turning the pages of doubt, they rewrite the view. With every story told for show, it's in cue. Dancing to new rhythms, dreams come true. In the path of passion, fears are few. I hate my job, Frank and Murphy say. Keep pushing, I will show you the way. I hate my job, let that fade away. There are some guys you come on, babe.